ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Wollten früher viele Leute Schauspieler, Rockstars oder wenigstens Fernsehmoderatorin werden, so haben heute viele das Ziel, im Internet Karriere zu machen als Influencer. Auch wenn sie vielleicht schon einen schönen Beruf haben oder ihr Berufsleben hinter ihnen liegt, dann sind Influencer trotzdem interessant für sie, weil ihre Kinder oder Enkelkinder vielleicht davon träumen, als Influencer schön reich und berühmt zu werden. Mein heutiger Gast hat einen großartigen Roman über diesen Lifestyle geschrieben. Das Buch heißt Fucking Famous. Herzlich willkommen, Anne Haßhagen.
Vielen Dank für die Einladung.
Klären wir erstmal den Begriff. Gehört haben wir ihn alle schon mal. Wir wissen, dass es Influencer gibt, aber was genau macht ein Influencer?
Ui, der Influencer ist im Endeffekt ein, man muss es boshaft sagen, ein bezahlter Werbekörper. Der Influencer lebt davon, sich selbst darzustellen und auch dafür Geld zu bekommen.
Ist Kim Kardashian eine Influencerin? Ist sie vielleicht sogar die Mutter aller Influencer?
Ich würde sagen, es ist die Mutter aller Influencerinnen. Sie hat sozusagen diesen Trend damals begründet vor rund 10 Jahren, indem sie angefangen hat, in Dauerschleife Selfies von sich auf Instagram zu stellen. Das hatte vorher, glaube ich, noch keiner in dem Ausmaß. Und natürlich ist sie eine Verkörperung des Prinzips Berühmtsein fürs Berühmtsein. So die richtige Definition. Ja, sie hat ja nicht durch eine spezielle Leistung ihren Ruhm begründet, sondern dadurch, dass sie sich in extremem Maße selbst dargestellt hat. Natürlich auch durch die Reality-Show ihrer Familie. Dadurch, dass sie mit Absicht ein Sextape von sich geleakt hat und ein sehr beeindruckendes Implantat in ihren Po platziert hat.
Also im Grunde sind Influencer Leute, die einem irgendwas andrehen wollen. Verkäuferinnen und Verkäufer. Was sie tun, machen sie in der Regel sehr lustig. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Und deshalb haben sie viele Follower. Auch über die Fans der Influencer reden wir in dieser Sendung.
Es freut mich sehr.
HR1.
Genau meins.
Hier ist der HR1 Talk am Sonntagmorgen. Heute ist die Schriftstellerin Anne Haßhagen bei mir zu Gast. Anne Haßhagen schreibt toll, sie schreibt viel und sie schreibt ganz unterschiedliche Bücher. Ja, 10 Regeln, wie man den Mann fürs Leben findet, hieß eines ihrer ersten Bücher. Lass uns vorne anfangen. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir zum Du übergehen. Also, lass uns vorne anfangen. Arbeiten wir uns langsam zum Mann fürs Leben vor und kommen dann später auch noch zu den Influencern. In Wuppertal geboren, wenn ich sage Kindheit, was ist das Erste, was dir dazu einfällt?
Zu Wuppertal.
Zur Kindheit und Wuppertal.
Oh, das ist ehrlicherweise die schöne Gegend, in der ich gelebt habe. Das war die Birkenhöhe und ich habe tatsächlich später in großer Kindheitsnostalgie noch ein Buch dort spielen lassen. Das hieß Anton Pfeiffer und der Zauberkongress und dieses habe ich tatsächlich in Wuppertal spielen lassen und hatte sehr große, sentimentale, melancholische Erinnerungen beim Schreiben. Und Wuppertal ist eine wunderbare Stadt. Die Schwebebahn ist sensationell und es gibt auch kulturell viel zu sehen.
Also warst du eine Räubertochter, eine Prinzessin oder ein Wunderkind?
Hui, ich glaube, ich war eher die Räubertochter. Ein Wunderkind bestimmt nicht.
Also mir erzählen ja sehr viele Eltern, dass ihre Kinder hochbegabt sind. Haben denn deine Eltern zu viel oder zu wenig dir Aufmerksamkeit geschenkt?
Oh, eine interessante Frage. Ich glaube, dass meine Eltern immer sehr besorgt waren, dass ich immer alles schaffe, auch in der Schule und so weiter. Und ich glaube eigentlich zu viel. Aber ich bin kein Helikopterkind. Ich bin eher zu sehr mit einer gewissen Ängstlichkeit, glaube ich, elterlicherseits aufgewachsen, aber es hat sich ja alles rausgewachsen.
Was waren denn deine Eltern von Beruf?
Mein Vater ist eigentlich klassischer Kaufmann, war früher bei Siemens, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Meine Mutter ist Fremdsprachensekretärin gewesen.
Kinder haben ja ganz unterschiedliche Begabungen. Da gibt es die Sportlichen, die kleinen Nerdies. Es gibt die, die ja gut im Musizieren sind oder eine Mathebegabung haben. Mit welcher Begabung bist du denn aufgewachsen?
Ich glaube tatsächlich, so verrückt es klingt, bin ich zumindest, also Begabung würde ich nicht sagen, aber ich glaube, ich bin in einer sehr reichhaltigen Fantasie aufgewachsen und dem Drang, Geschichten zu erfinden, der sich dann allerdings über Jahrzehnte, muss man sagen, insofern zurückgezogen hat, weil ich dann den vernünftigen Weg eingeschlagen habe. Ich habe ganz brav BWL studiert, auch promoviert und immer im Finanzwesen gearbeitet. Und dieser Drang, Geschichten zu erzählen, ist dann quasi eigentlich erst vor 13 Jahren wieder voll ausgebrochen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss das jetzt privat machen.
Ich frage das auch deshalb, weil ich glaube, dass der Wunsch, Influencer zu werden, schon auch damit zu tun hat, wie Kinder aufwachsen.
Das glaube ich nicht persönlich. Ich denke, dass der Wunsch, Influencer zu werden, getriggert wurde durch die komplette Demokratisierung des Berühmtwerdens. Und das ist seit ungefähr 10 Jahren eingetreten, durch Instagram, durch TikTok. Früher gab es Gatekeeper, du konntest nicht berühmt werden. Es gab Grenzen, die du überschreiten musstest. Es gab ein paar Stars, die konnten irgendwas besonders gut, meistens, ja, und wurden berühmt. Und heute ist es tatsächlich so, dass Jugendlichen, jungen Menschen suggeriert wird, du kannst berühmt werden, du musst nur einen Account eröffnen und dann kannst du es schaffen. Und genau dieses Problem ist ja eigentlich das, was zu der starken Zunahme psychischer Probleme bei jungen Menschen geführt hat. Nämlich die Illusion, du kannst berühmt werden, aber es schaffen die wenigsten. Und die meisten bleiben Follower. Und Follower ist ein sehr, sag ich mal, wenig schmeichelhafter Begriff. Der Soziologe, ich glaube Andreas Reckwitz, hat gesagt, wir leben in der Gesellschaft der Singularitäten. Aber in gewisser Weise leben wir in der Gesellschaft der Follower, als Follower.
Das ist alles sehr spannend und wir reden auch noch genauer darüber. Follower sind auch für mich so eine Art Fan, kann man auch sagen. Aber ich würde gerne noch bei dir und deiner Familie bleiben. Man sagt ja immer, das hat man vom Vater, das hat man von der Mutter. Wie ist das bei dir? Welche Ähnlichkeiten gibt's da?
Ich glaube, ganz ehrlich, ich bin jetzt mal böse, aber ich glaube, ich bin ein ganz spezielles eigenes Gewächs. Ich sehe nicht so viel von meinen Eltern in mir.
Also, gleich reden wir drüber, wie Anne Haßhagen von Wuppertal nach Frankfurt gekommen ist. Und nach dem Mann fürs Leben frage ich natürlich auch noch heute Morgen im hr1 Talk. Die Autorin Anne Haßhagen, gebürtige Wuppertalerin, ist heute mein Gast. Was erscheint als erstes, wenn man Wuppertal googelt?
Oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich vermute die Schwebebahn.
Es ist die Schwebebahn. Wuppertal war mal für kurze Zeit in der ganzen Welt berühmt. Große Schlagzeilen gab es damals. Das war lange vor unserer Zeit, bevor wir alle geboren waren. Die Geschichte mit dem Elefanten und der Schwebebahn. Erzähl
Richtig.
Mal.
Richtig. Ich glaube, der Elefant hieß Tuffy.
Genau.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Und 1950 war das.
Der wurde meiner Erinnerung nach in den Zoo transportiert, der übrigens wunderbar ist in Wuppertal.
Mit der Schwebebahn.
Und wenn es nicht eine Legende ist, ich glaube, es ist tatsächlich sogar fotografisch festgehalten worden, auf jeden Fall dieser Elefant stürzte aus der Schwebebahn.
Es gibt ein wunderbares Bild im Netz, wo Tuffy aus der Schwebebahn stürzt und Tuffy ist nicht über die Wupper gegangen mit dem Sturz. Er ist, glaube ich, oder sie ist, 1989 habe ich extra nachgelesen, in einem Zirkus in Frankreich dann irgendwann gestorben. Also ist doch einige Jahre alt geworden. Also Tuffy oder Taffy, das ist schon so ein Wahrzeichen mittlerweile für Wuppertal geworden, oder?
Bestimmt, auf jeden Fall. Und der Zoo ist wunderbar. Wuppertal ist ja sehr bergig, eine wirklich großartige Stadt.
Also die weltberühmte Choreografin Pina Bausch kam aus Wuppertal. Ich habe eine Liste der berühmten Wuppertaler angefertigt. Da stehen neben dir und Pina Bausch noch ein paar weitere Leute drauf. Horst Tappert. Bekannt als Derek, Horst kam Tappert, aus Wuppertal.
Richtig.
Tom Tick war der Regisseur von Lola
Wunderbar.
Rent.
Wunderbar, der hat auch einen Film dort gedreht.
Und ist auch Produzent von Babylon Berlin. Alice Schwarzer.
Stimmt, richtig.
Johannes Rau.
Ja.
Rita Süssmuth.
Mhm.
Und Finanzminister Christian Lindner.
Das wusste ich jetzt nicht.
Also
Johannes Rau war mir bekannt, der wohnte auch bei uns in der Gegend irgendwo.
Mit Finanzen kennst du dich auch aus?
Ich hoffe, ja.
Also komm, wir bringen es hinter uns. Du bist auch eine erfolgreiche Bankerin.
Das ist jetzt sehr schön formuliert, ja. Ich bin langjährige Bankerin, richtig, ja, hauptberuflich.
Warum das relativieren? Also ich meine, das ist ja auch ein Beruf, in dem du Karriere gemacht hast.
Ja, also ich arbeite lange schon als Bankerin und bin da auch zufrieden, ja.
Rezo kommt auch aus Wuppertal. Ist der junge Mann mit den blauen Haaren, ist er nicht auch so eine Art Influencer?
Das ist auch ein absoluter Influencer. Ja, ich glaube, er ist auf YouTube sehr erfolgreich. Er ist ja durch das Politikvideo damals sehr bekannt geworden. Und ja, ich glaube, ich folge ihm nicht, aber er ist sehr erfolgreich.
Fucking Famous heißt der neue Roman von Anne Haßhagen. Und es geht da um Influencer und vor allem darum, wie man das wird, falls sie mit dem Gedanken spielen, da eine Zweitkarriere zu starten oder einfach wissen wollen, wo sich ihre Kinder und Enkel im Netz rumtreiben. Wir sagen es Ihnen in dieser Sendung. Sie hören den hr1 Talk. Schön, dass Sie dabei sind.
hr1 Talk.
Heute mit Klaus Reichert und Anne Haßhagen. Lass uns die Sache mit dem Geld noch mal ein bisschen betrachten. Du bist Schriftstellerin, könntest aber auch sehr gut von dem anderen Beruf leben oder lebst auch von dem anderen Beruf, kannst mit Geld umgehen im Schnelldurchlauf. Nach der Kindheit in Wuppertal, wie sahen die weiteren Stationen aus?
Ich bin mit meinen Eltern nach Bremen gezogen, beruflich bedingt durch meinen Vater, habe in Bayreuth studiert und bin dann irgendwann nach ein paar Stationen im Ausland, bin ich in Frankfurt gelandet, wo ich jetzt seit tatsächlich, ich glaube, 18 Jahren schon bin.
In einem bestimmten Frankfurter Stadtteil?
Ich bin anfänglich ins Westend gezogen und mein Lebenspartner lebt am Dornbusch, wo es auch sehr schön ist. Also
gleich hier ums Eck vom HR
richtig,
eigentlich.
Richtig.
Also, wir spielen den ersten Musikwunsch. Milli Vanilli, Girl You Know It's True. Gibt's zu dem Song eine Geschichte?
Absolut. Es ist ja ein Song, der in meinem Roman Fucking Famous vorkommt. Und es ist insofern sehr schön, weil in diesem Roman beschwert sich die Protagonistin Lotte Hohenfeld darüber, dass heutzutage ja niemand mehr wirklich singt, sondern die TikTok-Stars bewegen ja nur noch ihre Lippen. Lip-Sync nennt man das ja. Tatsächlich ist es aber so, dass, ich glaube, 1989 war dieser Skandal mit Milli Vanilli. Da wurden die beiden, produziert von Frank Farian, ja überführt, in Anführungsstrichen, dass sie nur die Lippen bewegt hatten und nicht wirklich gesungen hatten, ihre Superhits. Der Grammy wurde ihnen aberkannt. Das war ein riesengroßer Skandal. Tatsächlich, wenn man jetzt mal ganz genau überlegt, heute ist es normal. Ja, und das finde ich eine interessante Entwicklung, über die sich Lotte Hohenfeld im Roman auch bitterlich beschwert.
Also, wer auch immer jetzt gleich singen wird, die beiden Jungs von Milli Vanilli waren es nicht. Hier kommt Girl, You Know It's True. Ein Mann für gewisse Stunden zu sein, das können sich viele Männer vorstellen. Ein Mann fürs Leben zu werden, da wird's vermutlich schwieriger. Bevor wir über das neue Buch Fucking Famous von Anne Haßhagen reden, würde ich gerne noch ein paar Fragen zu 10 Regeln, wie man den Mann fürs Leben findet, stellen. Hast du den Mann fürs Leben gefunden? Klären wir die Frage vorab.
Ja, glücklicherweise. Ich hatte ihn auch schon zum Zeitpunkt dieses Sachbuchs gefunden. Das war 2011, ist das bei Hoffmann und Kampe erschienen. Und ich hatte ihn schon und war der Meinung, ich habe Erkenntnisse gesammelt, die ich der Welt mitteilen muss.
Welche Regel hat am meisten geholfen?
Es ist natürlich eine sehr große Frage. Ich glaube, man muss einen Lebenspartner finden. Man muss davon wegkommen, wirklich nur seinen auch narzisstisch getriebenen rauschhaften Wünschen zu folgen und mit ein bisschen Verstand drangehen. Zumindest ein bisschen. Das würde ich jungen Frauen empfehlen und sich nicht nur auf diese Phase der Verliebtheit zu verlassen, die ja im Endeffekt hormongetrieben ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Ich habe ein paar Regeln hier noch aufgeschrieben. Wecken Sie die Königin in Ihnen.
Absolut. Also das ist natürlich als Metapher gemeint, aber das tut jeder Frau gut.
Distanz beim Date.
Distanz würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde einfach sagen, sich nicht zu früh mit zu viel Enthusiasmus der Sache hinzugeben.
Frosch gleich Prinz.
Absolut. Also man sollte, wenn man jemanden kennt, den man ausgesprochen sympathisch findet, aber wo der Funke jetzt noch nicht sofort übergesprungen ist, einfach der Sache mal mindestens ein Jahr Zeit geben, sich öfter mal sehen und gucken, ob sich da nicht irgendwas emotional entwickelt.
Also lieber auf den zweiten oder dritten Blick.
Gibt's auch.
Fehlschläge hinnehmen.
Naja, das müssen wir ja alle.
Das heißt, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, nicht aufgeben, weitermachen.
Ich habe es in dem Buch genannt, das Gesetz der großen Zahl, was ich auch wirklich tatsächlich finde, es wichtig ist. Ich glaube, dass junge Frauen wirklich sehr viel daten sollten, sehr viele Erfahrungen sammeln sollten, na, hoffentlich nicht so viele schlechte, aber zumindest viele Männer treffen sollten, um überhaupt sich im Klaren zu werden, was passt.
Du bist eine sehr vielseitige Autorin, Beziehungsratgeber, Jugendbücher, Romane, dann das Sachbuch Ich denke, aber wer ist ich? Da geht's um den Sinn des Lebens. Warum dieser Wechsel zwischen den Genres? Die meisten Autorinnen bleiben bei dem, womit sie Erfolg haben.
Ich mache das ja nebenberuflich und ich mache es natürlich aus Leidenschaft und nicht, weil ich davon lebe. Ich würde es niemandem empfehlen, davon zu leben. Das weiß jeder, der Bücher schreibt, nur die wenigsten können vom Schreiben leben. Das ist nun mal so. Es hat viel mit Lottogewinn und Glück zu tun, ob das klappt oder auch nicht. Ich habe wirklich immer nur Bücher geschrieben, die mich persönlich zu der Zeit sehr interessiert haben thematisch. So zum Beispiel halt auch das Buch, was ich als letztes geschrieben habe vor 2 Jahren mit einem befreundeten Philosophieprofessor und Robotiker über den Sinn des Lebens und das Ich. Das hat mich einfach privat sehr interessiert und deswegen fand ich es natürlich super spannend.
Das Wort Erfolg bringt uns zurück zu Fucking Famous, dem neuen Buch. Was bedeutet Fucking Famous zu sein?
Das Buch ist natürlich insgesamt auch eine Parodie, es ist eine Satire darauf, wie der Markt, auch der Buchmarkt heute funktioniert. Und Fucking Famous ist die Idee, das ist natürlich satirisch gemeint, das Wort Fuck, was natürlich ein Schlagwort ist und natürlich nicht ein umgangssprachlicher Begriff, in diesem Titel unterzubringen, um diesen Titel quasi zu pushen. Das ist eine Metaebene, die ich da eingebaut habe. Und Fucking Famous bedeutet einfach extrem berühmt.
Was ja irgendwie auch ein ganz gutes Wortspiel ist, aber nicht so klingt wie Fucking Famous.
Also Fucking Famous fand ich wunderbar. 2F, das ist doch großartig.
Über die Welt der Influencer reden wir in 10 Minuten hier in HR1. Sagen Sie mal, sind Sie nicht diese Dings? Diesen Satz habe ich im neuen Buch von Anne Haßhagen gelesen. Fucking Famous heißt das Buch, frei übersetzt, unglaublich berühmt, extrem berühmt. Als du damals in der NDR-Talkshow saßt, kamen da auch Leute danach zu dir und haben gesagt, sie sind doch diese Dings, die den Moderator der Sendung nicht so toll finden wollte, wie er sich selbst findet.
Tatsächlich, ich muss korrigieren, war es 3 nach 9,
ja,
die Konkurrenzsendung, aber okay, auch natürlich sehr ähnlich in der Art. Es haben nach der Sendung, man wird ja sehr stark geschminkt, das muss man ja immer dazu sagen. Ja. Es war auch meine erste Sendung, sie war auch noch live, das war extrem aufregend. Mich haben Leute gefragt, ob ich denn eine Schwester hätte, die da in einer Sendung gesessen habe. Das fand ich sehr interessant. Offensichtlich haben manche mich gar nicht erkannt unter der ganzen Schminke. Ich glaube, Hubertus Meyer-Burkhardt war derjenige, der sehr viel Konter gegeben hat zu dem Sachbuch damals, ja, 10 Regeln, den Mann fürs Leben zu finden. Er war der Meinung, sowas ist doch total unnötig.
Lassen wir Hubertus Meyer-Burkhardt hinter uns. Wie kamst du auf die Idee, einen Roman über Influencer zu schreiben?
Also der Ausgangspunkt war eigentlich, dass ich mit großem Überraschen festgestellt habe, dass es keinen satirischen Roman über das Thema gibt. Was mich persönlich sehr gewundert hat, weil es ist ein absolut zeitgeistiges und aktuelles Thema, gerade für junge Menschen. Und nicht nur Junge, wir wissen es alle, auch mit 30, 40 verbringen wir oder alle sehr viele Stunden auf den sozialen Medien, Instagram, TikTok und das seit mindestens 10 Jahren, seitdem diese Plattformen groß geworden sind. Es gibt noch keinen Roman dieser Art über die sozialen Medien und Influencertum. Es gibt vor allen Dingen keinen Roman, der, sag ich mal, die psychologischen Mechanismen, die hinter dem Berühmtwerden auf den sozialen Medien stehen, genauer analysiert, seziert und auch natürlich auf die Schippe nimmt. Das sollte man auch. Und es gibt sowas nicht. Und das hat mich tatsächlich bewogen, nachdem ich die Idee zu diesem Roman hatte, nämlich eine Person, eine junge Dame, die zu 1 Million Followern kommt auf dubiosen Wegen, dann hatte ich wirklich Lust, das zu schreiben.
Reden wir mal über diese Frau. Wer ist Lotte?
Lotte Hohenfeld ist eine, ich habe sie 39 Jahre alt gemacht, das ist eine Person, die eigentlich, so wie ich auch, in einem anderen Berufsfeld arbeitet, aber schon seit Jahren ein großes Werk schreiben möchte, ein tolles Buch. Sie hat schon eins geschrieben, nämlich über Tinder, und es ist sehr wenig erfolgreich geworden und sie ist sehr frustriert und ihre beste Freundin Tessa, eine IT-Expertin, sagt, der erste Schritt ist, du musst berühmt werden, sonst wirst du kein einziges Buch verkaufen. Und natürlich hat sie in gewisser Weise recht. Und es geht in diesem Buch darum, dass Lotte Hohenfeld berühmt werden soll. Und was sie dabei empfindet, was für ambivalente Gefühle natürlich auch, das ist eigentlich das Buch.
Das heißt im Umkehrschluss, dass heute man nicht mehr durch ein gutes Buch berühmt werden kann, sondern man muss berühmt sein, um ein Buch zu verkaufen. Also es ist ja so, wenn man im Buchhandel sich umschaut, da stehen tausende von Büchern von Köchen, von Moderatorinnen und Moderatoren, von Schauspielern, all diese Leute, die in irgendeiner Form sich mit irgendwas im Namen gemacht haben, sagen, okay, was könnte ich noch verkaufen, außer dass ich in irgendeiner Sendung rumhocke, sondern ich verkaufe ein Buch.
Richtig, absolut. Und ich persönlich, vielleicht du auch, ich habe das halt in den letzten Jahren natürlich auch am eigenen Leib erfahren. Du verkaufst Bücher, wenn du einen prominenten Namen hast, wenn du in Talkshows eingeladen wirst. Wenn du nicht prominent bist, wirst du nicht unbedingt eingeladen. Indem du journalistisch vernetzt bist oder auch literarisch vernetzt bist, es geht darum, ob ein Buch überhaupt in, sag ich mal, Aufmerksamkeit bekommt. Ne?
Ich habe das von der anderen Seite erlebt. Ich habe auf der Buchmesse für verschiedene Verlage Bücher präsentiert mit den Autoren zusammen, dass die nicht alleine da auf irgendwelchen Bühnen rumsitzen müssen. Unter anderem zum Beispiel mit Harald Glöckler und auch mit Daniela Katzenberger. Habe aber auch tatsächlich dann mit Autoren gesprochen. Und interessant daran war, dass als Glöckler auf der Bühne saß oder Frau Katzenberger, die Leute da stehen geblieben sind und beeindruckt zugeschaut haben. Und als ich mit irgendwelchen Autoren da saß, mit deren Gesichter man nun nicht kannte, war es schwierig, die Leute dazu zu bewegen, überhaupt stehen zu bleiben, was ich total frustrierend vor allem für die Autoren fand.
Absolut richtig. Also ich kann es nachvollziehen. Es gibt halt auch, und das ist halt auch für Autoren natürlich frustrierend, es gibt halt wirklich keine echte Korrelation zwischen dem Inhalt und der Qualität eines Buches, wie auch immer man Qualität definiert, und dem Erfolg.
In Fucking Famous erzählt Anne Haashagen sehr lustig, aber auch sehr böse, wie das so ist, wenn man im Netz berühmt werden will. Wir reden weiter in der nächsten Stunde. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie erst später eingeschaltet haben, den Talk finden Sie auf hr1.de und in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Fucking Famous heißt das neue Buch von Anne Haashagen, wie ich zu 1 Million Follower kam und dabei unendlichen Spaß hatte. Es geht in dem Buch um die nicht mehr ganz so neue Szene der Influencer, Menschen, die im Netz Dinge hochhalten, die ihre Fans oder Follower dann kaufen. Hallo und schönen guten Tag, Anne.
Hallo, Klaus.
Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich habe mir noch nie bewusst so ein Video angeschaut. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht wenigen HR1-Hörerinnen und Hörern genauso geht. Warum sollten auch wir, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag Stunden im Netz verbringen, dieses Phänomen Influencer nicht ignorieren?
Ich glaube ganz einfach, weil es für junge Menschen halt das Thema ist. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und ich glaube auch, dass das Thema Social Media, Selbstdarstellung und Möglichkeit, berühmt zu werden durch Social Media auch nicht mehr weggehen wird. Irgendwie, es gibt es im Endeffekt seit 10 Jahren sehr intensiv mit Instagram und TikTok. Und das hat in jungen Menschen was getriggert, nämlich diesen Wunsch oder diese Möglichkeit, berühmt zu werden. Und das führt natürlich auch zu großer Frustration. Das ist nicht zu leugnen. Und in den letzten 10 Jahren ist die psychische Gesundheit junger Menschen ja leider wirklich schlechter geworden, parallel zum Aufkommen der sozialen Medien. Und deswegen glaube ich einfach, dass sich jeder damit auseinandersetzen muss. Und ich finde so ein Roman wie Fucking Famous tatsächlich wichtig, damit Leute einfach mal satirisch und analytisch auf dieses Thema blicken.
Was wird denn da eigentlich alles in die Kamera gehalten?
Du meinst bei den Influencern? Ich glaube, das gibt wirklich inzwischen alles. Das fängt an bei Kosmetikprodukten. Ich meine, ganz viele heute sehr erfolgreiche Influencerinnen sind ja damit berühmt geworden, ihr Gesicht zu schminken und DM-Produkte oder Ähnliches in die Kamera zu halten. Aber heute gibt es wirklich alles. Ein Begriff, den ich wirklich super fand, den habe ich auch im Roman irgendwo erwähnt, ist der sogenannte Kackfluencer. Entschuldigung für das Wort. Damen, die ihre Panikattacken und Darmprobleme zum Thema machen, damit teilweise sogar sehr erfolgreich sind und nebenbei halt irgendwelche Produkte verkaufen und wenn es auch nur Raumspray ist.
Also, schneller Themenwechsel, wobei Themenwechsel nicht ganz richtig ist, wenn Thomas Gottschalk in Wetten, dass eine Schale mit Gummibärchen auf dem Tisch stehen hat, was früher der Fall war, war das nicht auch eine Art von Influencing? Das frage ich Anne Hassagen in 5 Minuten. Wie war das mit den Gummibärchen und Thomas Gottschalk? Millionen Menschen gucken zu und vor dem Moderator stehen die Gummiteile, für die er in den Werbeblöcken vor der Sendung Werbung gemacht hat. Kann es sein, dass man das, was heute Influencer tun, früher Schleichwerbung nannte? Sind zum Beispiel die ganzen Köche im Fernsehen, Herr Lafers, Herr Lichter, Herr Reh und wie sie alle heißen, nicht auch Influencer? Anne Hassagen, du kennst dich aus, erzähl uns das.
Ich glaube ehrlicherweise, dass Influencer heute sehr vorsichtig sein müssen. Man muss, wenn man in seinen Stories, zum Beispiel auf Instagram, Werbung macht für ein Produkt, dann muss da schon das Wort Werbung rein. Interessanterweise ist es häufig in fast kaum lesbarer Schrift irgendwo oben rechts in der Ecke, was ich fragwürdig finde, aber so ist es nun. Ich glaube einfach im Vergleich zu früher, natürlich, die Haribos waren auch Werbung, bezahlte Werbung natürlich. Heute ist einfach die Menge an Menschen, nämlich junge Menschen, die das halt auch gegen Geld tun, einfach exponentiell gestiegen.
Also früher hat sich natürlich auch schon jeder Werber Gedanken darüber gemacht, seine Werbung so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Aber es war Werbung und es war auch sichtbar als Werbung. Hat Social Media diese Trennung zwischen Unterhaltung und Werbung aufgehoben?
Absolut, zumindest in der Wahrnehmung. Also man muss, sonst wird man, glaube ich, als Influencer abgemahnt, tatsächlich das Wort Werbung oder Ad oder Ähnliches da platzieren. Aber wollen wir mal ehrlich sein, gerade junge Menschen sind da ja nicht so genau, die lesen ja nicht alles. Das heißt, im Endeffekt verschwimmt das vollkommen. Und inzwischen hat es auch jeglichen schlechten Geschmack verloren. Das heißt, es wird als völlig normal angesehen, dass man da mit Produkten zugeballert wird. Niemand regt sich darüber mehr auf. Das ist eigentlich sehr fragwürdig.
Du hast die Kackfluencerinnen schon erwähnt. Es gibt aber noch ganz andere Arten von Influencern, zum Beispiel Sinnfluencer. Mhm. Was machen die?
Das ist ja ein grober Begriff, den sich irgendjemand ausgedacht hat. Da fallen Leute, zum Beispiel Frauen, runter, die über Umweltthemen, die über Mental Health Themen reden. Das ist alles so ein bisschen mit Sinnhaftigkeit verbunden und das ist natürlich auch wieder fließend, vor allen Dingen, weil natürlich diese Leute auch Werbung machen und sei es für eine Mental Health App. Ja, also das ist auch nicht ganz ohne und die Grenzen zwischen Aktivismus und reiner Werbung aus meiner Sicht verschwimmen da auch schon sehr stark.
Dann gibt's die Empörtheitsvermarkter.
Da gehe ich ja im Roman sehr groß drauf ein, weil ich das ganz grauenhaft finde. Empörtheitsvermarkter sind sehr viele. Ich bin jetzt mal böse, ich finde auch viele Netzfeministinnen fallen darunter. Sich ständig über Dinge aufzuregen, wie schlimm das alles ist, ja, und sei es, wie schlimm die Männer alle sind. Das führt natürlich dazu, wir müssen mal ganz ehrlich sein, dass da viele Leute draufklicken, sich mit aufregen und dass diese Beiträge, die extra auf Empörtheit ausgerichtet sind, natürlich viel Reichweite bekommen. Und darum geht's da ja.
Hat das unsere Wahrnehmung von Politik verändert, dass es diese Empörtheitsvermarkter gibt? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Empörung auch, was die Politik angeht, mittlerweile eine große Rolle spielt oder die Wahrnehmung von Politik oder wie Politiker Themen darstellen.
Absolut. Also es hat ja auch, das sagt man ja auch, im Endeffekt zu dem Gefühl geführt, dass die Gesellschaft gespaltener ist, als sie eigentlich ist, weil bestimmte Empörtheitsinfluencer oder Politiker oder wie auch immer eine sehr große Reichweite erzielen und man das Gefühl hat, die Leute sind alle unheimlich empört und unzufrieden. Vielleicht gar nicht in Wirklichkeit, aber es scheint so.
Wie mächtig sind Influencer?
es gibt ja sehr unterschiedliche Influencer. Ich glaube schon, dass sie sehr mächtig sind, einfach weil gerade die jungen Menschen halt mehrere Stunden am Tag sich auf diesen Plattformen aufhalten.
Was ist mit den Followern? Durchschauen Sie die Mechanismen, die da wirken? Durchschauen Sie, dass Ihnen eigentlich nur was verkauft wird?
Ich glaube eben nicht. Gerade junge Menschen, denke ich, müssen mehr mediale Kompetenz haben, einfach das mehr zu analysieren für sich selbst. Ich denke, Follower sind in einer Position, die nicht besonders attraktiv ist. Wer möchte gerne Follower sein? Früher war man Fan. Das war toll. Ich war Fan von Robbie Williams und er war ein toller Sänger. Heute ist man Follower von Leuten, die eigentlich genauso durchschnittlich sind wie man selbst. Und davon gibt es immer mehr. Und manche schaffen es halt, berühmt zu werden. Und das führt zu Neid.
Die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir allen unseren Gästen. Jetzt kommt der HR1-Fragebogen. Anne Haashagen, bist du bereit? Bitte kurze Antworten, Anne.
Auf jeden Fall.
Meine schönste Reise war?
Ich glaube ganz ehrlich, es war eine Nilkreuzfahrt, die wir vor 2 Jahren gemacht haben. Sehr interessant.
Von Kindern habe ich gelernt,
neugierig zu sein.
Mein Lieblingsessen ist?
Trüffelpasta.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Überheblichkeit und Arroganz.
Ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit löst in mir aus?
Im Park spazieren gehen, im Grüneburgpark.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sie eine Demokratie ist und viele Menschen teilnehmen.
Bereut habe ich?
Einiges, aber nicht zu viel.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Robbie Williams.
Peinlich war mir zuletzt?
Mir ist nichts peinlich.
Der Glaube?
Schwierige Sache. Ich bin Agnostiker.
Ich habe Angst vor?
Vielem.
Mein Lieblingsfilm ist?
Tree of Life.
Welche Dinge verlieren im Lauf des Lebens an Bedeutung?
Sich über die Meinung anderer Leute Gedanken zu machen.
Welche Dinge werden wichtiger?
Zu schauen, was wirklich wichtig ist im Leben.
Das Leben ist ein oder eine?
Eine Pralinenbox.
Ach, in meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Ich habe keinen Bücherschrank, ich lese online.
Die Autorin Anne Haashagen ist heute mein Gast in HR1.
HR1 Talk.
Heute mit Klaus Reichert und Anne Haashagen. Eine Frage, die ich auch hätte im Fragebogen stellen können, lautet: Was tust du an melancholischen, trüben Tagen?
Hui, ja, bei schlechtem Wetter und Ähnlichem. Also ich muss ja sagen, ich bin immer gut beschäftigt, weil ich halt in den letzten Jahren ständig irgendwelche Bücher geschrieben habe. Und das lenkt wunderbar ab und ist ein großer Genuss.
Hörst du vielleicht die Beatles mit Let It Be? Um dich aufzumuntern?
Ich finde den Song auf jeden Fall super und den habe ich ja als Playlist in meinem Roman integriert. Ja, doch.
Also die Beatles gehen immer. Let It Be steht auch auf der Wunschliste, die du bei uns abgegeben hast. Gibt es denn zu dem Song jetzt darüber hinaus, dass ein Buch vorkommt, noch eine Geschichte?
Nee, also er passt einfach in die Szene sehr gut. Lotte Hohenfeld beobachtet 2 ältere Damen, die in einer Berliner Uraltkneipe viel Spaß haben und schwofen. Und sie findet das total beneidenswert, dass sich einfach 2 ältere Damen, die eben keine Selfies machen, die halt nicht auf Insta sind, einfach so einen schönen Tag machen.
Also hier kommt Let It Be. Jetzt haben wir viel über Influencer erfahren. Jetzt schauen wir uns mal die Leute an, die für Millionen Likes unter den Posts der Influencer sorgen. Die Follower machen diese Leute nicht nur berühmt, sondern auch reich. Anne Haashagen ist Autorin des Buches Fucking Famous und sie ist heute bei uns. Anne, ist Aufmerksamkeit im Netz die neue Goldader oder die neue Ölquelle?
Es scheint zumindest so. Aufmerksamkeit ist die Währung heute. Das wird jeder in der Unterhaltungs- oder in der Literaturbranche bestätigen. Es ist traurig, aber so ist es eben und deswegen buhlen halt immer mehr Menschen darum.
Und wir gucken uns jetzt mal die Follower an, diese Menschen, die nicht darum buhlen, sondern die dann dafür sorgen, dass die Influencer viele Likes bekommen. Was ist ein Hate-Binger?
Hate-Binger, ich weiß gar nicht, ob ich sogar den Begriff erfunden habe. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe ihn auf jeden Fall verwendet. Hate-Binger ist für mich jemand, und es gibt viele davon, und manchmal zählt man sich auch selbst dazu, ist jemand, der sehr interessiert auf irgendwelchen Accounts auf den sozialen Medien unterwegs ist und immer wieder guckt, was jene oder diese Person gerade macht, aber mit einem ganz miesen Gefühl, weil man sich vergleicht, weil man neidisch ist, weil man einfach wissen will, was diese Person macht. Und ich glaube, die Zahl der Hate-Binger ist in den letzten 10 Jahren sicherlich sehr stark gestiegen. Wir sind alle zu kleinen Stalkern geworden. Wer es nicht zugibt, hat es noch nicht gemacht. Das glaube ich nicht. Hate-Binging ist definitiv ein Thema.
Die Vorstufe zum Hate-Binger ist wahrscheinlich das naive Lämpchen.
Richtig, also das naive Lämmchen beschreibe ich auch, das ist auch ein Follower-Typ. Das sind natürlich die Mädels, die zum Beispiel irgendwelchen Influencerinnen seit Jahren auf YouTube folgen, weil die so toll ihr Gesicht schminken und irgendwelche Produkte empfehlen. Das sind diejenigen, die wirklich denken, diese Influencerin hat es verdient, berühmt zu werden und ist ein echter Star für mich.
Dann gibt's die potenziellen Aufsteiger.
Richtig, das sind die, die immer wieder gucken, was diese Influencerinnen oder Influencer gerade tun, wie sie ihre Videos schneiden, was sie posten, wann sie posten. Das ist eine echte Wissenschaft und die potenziellen Aufsteiger möchten auch Influencer werden und versuchen, da abzuschauen.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich arbeite ja hier für das Radio, ist ja ein klassisches Medium, das es seit vielen Jahrzehnten gibt, dass die Leute heutzutage gar nicht mehr so gerne zuhören oder zuschauen. Also Leute, die fürs Fernsehen arbeiten, haben im Grunde das gleiche Problem, sondern dass durch Social Media eigentlich alle lieber senden als empfangen.
Absolut. Das schreibe ich natürlich auch im Roman. Im Endeffekt sind wir alle kleine Autoren. Wir wollen gesehen und gehört werden. Und dieser Wunsch ist natürlich bei extrem vielen Menschen in den letzten 10 Jahren gestiegen. So ist es eben. Ja, es ist natürlich auch das Zeitalter der Selbstverwirklichung.
Es kommt nicht drauf an, was man ist, sondern was man sein könnte, schreibst du in dem Buch. Ist das digitale Ich wichtiger als das reale?
Ich glaube, für junge Menschen, die da sehr viel unterwegs sind, leider ja. Mit allen fragwürdigen Konsequenzen. Es ist ja eine Möglichkeit, sich selbst darzustellen, auch wenn man es nicht selbst ist. Das ist ja auch wieder so eine philosophische Frage. Was ist das digitale Ich eigentlich? Es ist ja eigentlich nur eine Folge von Einsen und Nullen. Es ist ja eine Abstraktion. Das bin ich ja nicht ich. Ja, es ist eine Inszenierung.
In 10 Minuten machen wir zusammen einen Grundkurs in Influencing bei meinem heutigen Gast Anne Hasshagen. Sie sind fasziniert von der Welt der Influencer und sagen, da mache ich in Zukunft mit. Wir haben heute jemanden im Studio, der weiß, wie es geht. Anne Hasshagen, die Hauptfigur Lotte in deinem Buch Fucking Famous, wird Internetstar. Wie stellt sie das an?
Das ist ja ein recht langer Weg, der durch das ganze Buch führt, bis sie bei 1 Million Followern ist. Zu Anfang steht erstmal wirklich, ich sage jetzt mal, Kernerarbeit. In Form von Dauerposting werden die sozialen Medien bespielt. Intellektuelle Inhalte, die sie vorher in einem Buch hatte, werden auf kleine, verdauliche Boulevardhäppchen runtergebrochen und auf Instagram und TikTok gespült. Man muss dazu sagen, Lotte wird auch unterstützt von ihrer IT-begabten Freundin Tessa und einer weiteren, ich sag mal, Assistentin Sarah, die das Fulltime für sie macht. Also man sollte nie vergessen, dass Influencertum ein echter Knochenjob ist. Wenn man heute in irgendwelche Schulungen geht für Influencer, dann wird den jungen Leuten gesagt, ihr müsst jeden Tag 5 bis 10 Stories hochladen und ein Reel posten. Das ist viel Arbeit, wenn es auch noch gut aussehen soll.
Was ist ein Reel?
Ein Video auf Instagram.
Kann man eigentlich auch Follower kaufen? Geht das auch, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin und da ist irgendjemand, der 1000 Mal, 10.000 Mal klickt, sodass es aussieht, ja, da ist jemand, der ist wichtig?
Ja, ich glaube, das wissen alle, dass es die sozialen Medien sind voll mit Fake-Followern. Das ist auch teilweise, glaube ich, kaum noch zu unterscheiden. Das sind halt irgendwelche Bots oder sowas. Und manche Millionen-Accounts, auch von Leuten, die man kennt, sind natürlich zur Hälfte mit diesen Fake-Followern geschmückt. Ich glaube, es gibt inzwischen Analyse-Tools, mit denen man das recht gut entdecken kann. Insofern die Profis, und es gibt ja immer mehr Profis in diesem Influencer-Marketing, wissen schon sehr genau, ob das jetzt echt oder unecht ist.
Bots sind sozusagen Maschinen, die irgendwie dafür sorgen, dass man viele Follower hat.
Genau, und es ist erschreckend, wie billig das ist. Das habe ich auch schon mal nachgeguckt, natürlich auch für den Roman. Man kriegt für ein paar 100 Euro, kriegt man Hunderttausende von Followern. Das sollte man nie vergessen.
Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Auch das ein Zitat aus deinem Buch. Ist das tatsächlich so, dass wer viele Follower hat, dann wirklich im Vorteil ist, dass immer mehr dazukommen?
Absolut, das ist das psychologische Prinzip des Social Proof. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass viele Leute einer Person vertrauen oder eine Person gut finden, dann ist man sehr geneigt, diese Person auch gut zu finden oder zumindest ihr neugierig zu folgen. Und das funktioniert schon.
Also, welche Branche würdest du uns empfehlen? Fitness, Kosmetik, Parfum, Mode?
Es gibt inzwischen sehr viele Medizin-Influencer. Das sind Ärzte, die natürlich auch ihre Follower mit Ratschlägen bestücken. Im Endeffekt bedeutet das für eine Ärztin natürlich, dass sie umsonst quasi Beratung raushaut, wenn sich das für sie rentiert, meinetwegen.
Anne, jetzt verrat uns noch, wo findet man dich im Netz? Wo müssen wir liken, damit du berühmt wirst?
Ehrlicherweise, ich würde lieber berühmt werden durch eine Leistung persönlich, ja, durch ein Buch oder ein Drehbuch. Nein, man findet mich auf Instagram und Facebook unter meinem echten Namen Anne Hasshagen und man möge mir gerne folgen.
Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf dem Weg. Was bekommen wir von dir?
Don't judge und leben lassen.
Das Buch meines Gastes heißt Fucking Famous, wie ich zu 1 Million Follower kam und dabei unendlichen Spaß hatte. Anne Hassagen, herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
HR1, genau meins.